Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Farin Urlaub, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Farin Urlaub wird als Jan Ulrich Max Vetter im Oktober 1963 in West-Berlin geboren. 1981 trifft Abiturient Vetter im Ballhaus Spandau auf Dirk Felsenheimer alias Bela B. Ein Jahr später spielen die Ärzte ihr erstes Konzert in einem besetzten Haus in Kreuzberg. Es folgt eine steile Karriere, die Trennung 1988 und Neugründung 1993. Beides auf Urlaubsanregung. Der 1,90 Meter Mann veröffentlicht außerdem zwischen 2001 und 2007 drei erfolgreiche Soloalben. Live begleitet ihn sein Racing-Team, ein gewaltiges, größtenteils weiblich besetztes Live-Orchester.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Dann die Wiederholung am Montag für die sehr Spätaufsteher ab 22 Uhr. Und danach dann alles nachzuhören im Internet. Mein Name ist Johnny Häusler und ich begrüße heute sehr freudig, erregt geradezu Farin Urlaub. Freudig erregt. Super Opener für eine Show, oder?
Aber ich bin's gewohnt.
Ist klar, aber es muss dir doch gefallen.
Ich find's gut, ja. Klar.
Du hast ganz viel tolle Musik mitgebracht, auf die ich mich sehr, sehr freue. Nicht nur von dir selber, von Farin Urlaub, Racing Team, sondern natürlich auch Sachen, die dich mal beeinflusst haben, wahrscheinlich dann doch sehr. Wird jetzt nicht so groß überraschen, dass da ein paar Punk-Nummern bei sind.
Wie? Was? Wie, der hört auch Punk?
Wir haben nur ganz kurz vorher geredet, vor dieser Sendung und ich habe nur gesagt, ja, ist doch alles super, bist du noch sehr gut dabei. Und gesagt, ja, bin selber überrascht, bist du aber nicht wirklich, oder?
Doch, bin ich. Es gibt viele Leute, die denken, man gewöhnt sich dann daran oder das ist halt so. Vielleicht klingt das jetzt wie Publikumsarschkriecherei, aber ich sehe das nicht so. Ich finde das nicht selbstverständlich, dass nach all den Jahren das noch irgendjemand hören will, was ich mache. Und dann auch noch offenbar doch ein Haufen Leute. Das ist total schön. Das ist echt, ich betrachte es als Geschenk. Also ich bin nicht gläubig oder so ein Scheiß, aber das ist, wie gesagt, überhaupt nicht selbstverständlich.
Na, du gehörst ja so zu den, wenn man dich so über die Jahrzehnte verfolgt hat, so, ich finde ja immer so irre entspannt. Also erstens scheinbar immer gut gelaunt, da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber reden.
Genau, welche Drogen sind das, ja?
Genau. Und dann aber so insgesamt einfach irre entspannt. Und ich habe immer den Eindruck, so, es gibt so wenig Künstler in Deutschland, die diese Entspanntheit haben und vielleicht ist das ja auch Teil dessen, warum es immer wieder funktioniert.
Ich weiß es nicht. Ich habe es nie versucht zu analysieren, warum es funktioniert, weil mein Antrieb ja ein ganz anderer ist. Mein Antrieb ist ja nicht, ich will erfolgreich sein, sondern mein Antrieb ist, du kennst das, ich will Musik machen.
Weil, das hilft natürlich auch.
Ja, weil ich möchte, es gibt halt kaum was Schöneres. Also okay, Reisen ist schon eine harte Konkurrenz, die Fotografie zieht auch langsam nach, aber Musik ist halt das Medium, in dem ich mich am leichtesten, am natürlichsten ausdrücken kann. Also da, wo andere Leute Bücher schreiben oder was auch immer, schreibe ich halt ein Lied, um das auszudrücken oder rauszulassen, was mich bewegt, was in mir vorgeht. Und es gab nie eine Alternative.
Naja, wir wollen ja jetzt auch nicht ergründen, warum bist du erfolgreich. Das ist ja wahrscheinlich unmöglich, da reichen auch die 2 Stunden nicht für. Aber was natürlich schon eine Beobachtung ist, da bist du und da sind die Ärzte keine, steht ihr nicht alleine da, das geht mir auch mit anderen Bands so, die es schaffen, immer wieder so eine neue Generation von Hörerinnen und Hörern ranzukriegen.
Und es ist mir total schleierhaft, weil wir, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gucke, wie ist denn gerade die Jugendsprache, was sind denn die heißen Themen. Also es wird von mir kein Lied über, keine Ahnung, Facebook geben oder so, weil es mich einfach nicht interessiert. Also ich behaupte mal, dass ich keinen großen Schritt auf die zugehe. Und trotzdem offenbar, ich lese jetzt gerade wieder Mails, also ich gebe so einmal im Jahr einen Zeitpunkt, meistens um eine Albumveröffentlichung oder eine Tour rum, wo ich mein Postfach öffne, um mal zu hören, was denken die Leute denn? Weil ich kann da nicht reingucken. Ich mache das halt so ins Blinde, ins Blaue hinein und dann kommt halt ein bisschen Medienfeedback, aber das ist ja auch noch was ganz anderes als der Fan oder der Hörer oder die Hörerin an und für sich. Und da kommt wirklich ganz viel diese Geschichte, meine älteren Geschwister oder mein älterer Bruder, meine ältere Schwester, manchmal jetzt mittlerweile auch schon meine Eltern haben mich an die Musik rangeführt. Und das ist halt, so kommen die daran. Wenn meine Eltern mir gesagt hätten, hör dir das mal an, das ist gut, hätte ich es mir extra nicht angehört.
Aber ich glaube, das ist bei anderen Bands auch so. Aber bei euch und also bei einigen anderen auch, da ist es eben nicht so. Das ist tatsächlich phänomenal, finde ich, weil ich glaube auch, man lehnt eigentlich ja ab, was die Eltern anschleppen.
Oder? Das ist ja auch natürlich, weil also gerade in der Pubertät, so alles, was ihr seid, dafür stehe ich schon mal gar nicht. Ich will genau das Gegenteil sein. Später sieht das wieder anders aus, aber gerade in dieser Phase gibt es dann Leute, wo wir dann quasi der gemeinsame Nenner der Familie sind, sowas lese ich jetzt öfters so. Mit meinem Papa habe ich nicht mehr so viel zu tun, aber wenn ihr spielt, dann gehen wir zusammen aufs Konzert, wo ich so denke, seltsam, also schön, ja, aber auch irgendwie schräg, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Also denkst du, wo ist jetzt der verbindende Punkt? Das ist schon komisch.
Gibt's denn, können wir mal erstmal ein bisschen Musik, bevor wir uns hier mit allen Themen vollquatschen. Das erste, was ich von deinen ausgewählten Songs hier in der Liste habe, ist einer der Klassiker von den Buzzcocks, Never Fallen in Love. Gab es auch ein paar tatsächlich gute Coverversionen, was mir immer gezeigt hat, der Song ist einfach wahnsinnig gut.
Can't Kill a Good Song, aber das Original ist besser.
Ebenfalls gewünscht und mitgebracht von Farin Urlaub, die Beatsteaks, Make a Wish.
Keine große Überraschung, aber hat sich jetzt mittlerweile als Lieblingslied von neuen Album rauskristallisiert für mich.
Ich glaube, ich habe noch gar keins, aber ich finde es wieder toll.
Oder? Ja. Die Band, die kaum was falsch machen kann.
Ja, weil die auch so smart und charmant sind.
Ja, alles. Das ist wirklich so.
Schwärmen. Live, ja. Und aber es ist doch auch toll. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ja unter anderem auch mit einer Band wie Kraftklub und so. Ich finde es toll in den letzten, bei den Beatsteaks sind es auch schon Jahrzehnte, aber dass es immer wieder Bands gibt, wo man so sagen kann, das ist geil, das ist eine geile Band. Nicht, nicht für eine deutsche Band ganz gut.
Nee, sondern einfach eine geile Band, Punkt, ja. Genau. Ja.
Gibt es noch mehr? Fallen dir noch andere ein, die du sehr schätzt?
Ich weiß nicht, ob Düse auf der Liste sind für dich heute. Düse war für mich, als ich sie vor 3, 4 Jahren, 5 Jahren entdeckt habe, war es so die Sensation, sind sie immer noch. Aktuelles Album Das Nation für alle da draußen. Die sind so eigen, da kann man noch nicht mal sagen, die sind besser als oder so. Mhm. Die sind wirklich in ihrem ganz eigenen Universum sensationell. Ansonsten, also von den moderneren Bands, fallen mir auch nur die genannten ein, jetzt erstmal, also die ich dann selber höre. Es passiert sehr viel Gutes textlich im deutschen Rap, also auch viel totaler Schrott. Durch Fick deine Mutter und so, also nicht so meins. Da passiert aber also auf unheimlich hohem sprachlichen, textlichen Niveau. Aber es ist nicht meine Musik. Sorry, also ich nehme es wahr. Ich kann auch mal gute Reime oder einen ganzen Text abfeiern, aber es ist trotzdem immer noch nichts, was ich höre. Keine Ahnung, das liegt an meiner Sozialisierung, an meinem Musikgeschmack. Ja. Muss ich mich auch gar nicht verteidigen. Nö. Aber da passiert was zumindest. Das nehme ich wahr und finde es gut.
Wo sind denn deine Einflüsse? Ich meine, du bist ja jemand, der sehr, sehr weltoffen durch die Welt reist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also da können wir bestimmt auch noch ein bisschen drauf. Du bist ja, also so von den Künstlern, die man beobachtet, irgendwie, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so viel rumreist wie du. Aber
offensiv, ja.
Offensiv rumreist, aber lass uns das nochmal ein bisschen nach hinten stellen. Mhm. Da sieht man ja nicht nur andere Kulturen, andere Länder, andere
Lebensentwürfe.
Lebensentwürfe, also, ja. Sondern auch andere Musik.
Und es gibt so eine semipermeable Membran quasi. Ah, ja. Die Musik kommt in mich rein, aber die kommt nicht aus mir raus. Also ich mache kein Ethno-Album. Ich höre ganz, ganz, ganz viel Zeug. Also Zeug soll jetzt nicht so klingen, als ob ich es nicht gut finde. Also ich höre ganz viel Musik aus wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Kulturkreisen. Also da sind Indianer vom Amazonas dabei. Da sind sehr viel tribale Musik aus Afrika. Also das bisschen, was aufgenommen wurde. Ich habe auch selber ein bisschen schon aufgenommen, weil ich zu Gast sein durfte bei verschiedenen Ritualen. So hat das aufgenommen. Und das höre ich alles und konsumiere es. Natürlich auch Popmusik aus Afrika, wo es ja ein Kontinent voller guter Musik quasi. Mhm. Unfassbar, was daher kommt. Bisschen was aus Asien, aber gar nicht so viel. Aber das konsumiere ich nur und es wird nicht umgesetzt in meine eigene Musik. Weil da habe ich so eine natürliche Ehrfurcht vor, wo ich denke, soll ich denen jetzt auch noch die Musik klauen? Also wir klauen ihnen ja schon die Bodenschätze und haben damals, also nicht wir, du und ich, aber der weiße Mann hat die Sklaven da rausgeholt und so Sachen. Und jetzt auch noch die Musik irgendwie, nee, das ist nicht so meins.
Ist ein Gedankengang, den ich total gut nachvollziehen kann. Und vielleicht auch, ist es auch so ein bisschen Hemmung davor, dass man, ich meine, du bist ja wirklich ein sehr, sehr guter Musiker.
Also, ich spiele mit Rott zusammen. Da gibt es wirklich noch Unterschiede. Okay. Aber trotzdem vielen Dank. Ich nehme das Kompliment dankend an.
Ja, und also das fällt dir ja viel leichter. Ich bin auch wieder hier kein irgendwie Fishing for irgendwas, sondern mein Gitarrespiel ist sehr, sehr basic. Okay, ich könnte gar nicht.
Genauso.
Ja, komm, du bist schon. Egal. Ja, jetzt. Ja. Also ich könnte gar nicht jetzt anfangen, diese afrikanisch angehauchte Gitarre, oder ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das machen soll.
Das geht schon, ich habe es auch probiert. Es ist keine musikalische Angst, die mich davor bewahrt, das zu machen, sondern einfach so, ich will das nicht. Ich bin mit Rockmusik sozialisiert, na klar, es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, entwickel dich doch mal, mach doch mal was ganz Neues. Könnte ich machen, aber will ich es machen? Nö, ich versuche mich innerhalb der selbstgesteckten Grenzen zu entfalten und dann irgendwie mehr Augenmerk auf die Texte zu nehmen, auf interessante Arrangements, vielleicht eine interessantere Instrumentierung als ganz am Anfang. Deswegen auch das Racing-Team jetzt mit den Sängerinnen und den Bläsern. Und auch vor Keyboards schrecke ich nicht zurück, wenn sie mal sein müssen. Ja, ich weiß, ich mache mir gerade Feinde. Das finde ich interessanter, als zu sagen, Mensch, da packen wir noch ein paar Ethno-Beats drunter und dann ist alles gut.
Okay, ohne Ethno-Beats, fahr in Urlaub, Racing-Team, die perfekte Diktatur. Toll, wie wir hier wieder in der Aufnahme stecken und
Shake the Disease.
Jeglichen Faden verloren haben. Depeche Mode ebenfalls mitgebracht von ja. Fahr in Urlaub, der zu Gast ist hier bei Flux FM Spreeblick. Und aber auch ein neues Album im Gepäck hat.
Wie es immer so heißt.
Genau. Erzähl mal ein bisschen was über das neue Album. Wie lange ist das Soloalbum davor her?
6 Jahre, also ein Bandalbum, Die Wahrheit übers Lügen. Und jetzt sagt man natürlich, der faule Hund, ich denke, der hat so viel Output. Habe ich auch, aber ich habe auch noch ein Leben. Und so vor etwa 1,5 Jahren habe ich das Racing-Team mal wieder zusammengerufen und habe gefragt, wer von euch hat denn Lust?
Ja, haben wirklich. Sich 2 Leute gemeldet?
Hat sich einer gemeldet, der gesagt hat, ich will keine Musik mehr machen. Tatsächlich. Einer von den Saxophonisten hat gesagt, pass auf, war total schöne Zeit, aber Musik und so, ich bin jetzt Familienvater, ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. So, okay, schade. Und alle anderen haben gesagt, yeah, wann geht's los? Und dann bin ich mit diesem Wissen, dass alle Lust haben, wie gesagt, bis auf Quitte, verreist. Das ist immer meine erste Reaktion. Aus lauter Freude musste ich verreisen und habe mein Diktiergerät heiß laufen lassen und habe die einzige Meta-Vorgabe, die ich hatte, ist, ich möchte ein Album machen, was komplett live brennen wird. Mhm. Also es war, die Arrangements waren von vornherein darauf angelegt, dass wir sie mit dem Racing-Team so schön und laut und druckvoll wie möglich live rüberbringen wollen. Es ist eine Ballade drauf, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie wir das hinkriegen. Aber die 14 anderen Stücke, weil 15 sind es insgesamt, sind quasi für live geschrieben. Und
was, kannst du ja vielleicht auch noch mal ein paar Sätze zum Racing-Team selber sagen. Das sind, bis auf die Horn-Section, sind das alles Frauen?
Alles Frauen, genau. Und zwar unfassbare Frauen, unfassbare beeindruckende Musikerinnen. Also Rachel am Schlagzeug ist ein Konditionswunder. Ich kenne eigentlich keinen Mann, der so locker aussieht und mit High Heels, ist kein Witz, Double Bass Drum spielt. Und zwar wie eine Eins, also richtig. Und nach dem Konzert, wenn der Rest der Band wirklich erledigt in der Ecke steht, ich habe meine Finger nicht mehr gespürt in Erfurt, weil es so dermaßen heiß war und kein Sauerstoff mehr war. Und sie kommt dann vor die Bühne und sagt, oh, ich hätte noch Lust weiterzumachen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und dann habe ich Cynthia am Bass, die beste Musikerin, würde ich mal sagen. Nessie und ich teilen uns die Gitarrenarbeit. Und dann habe ich eine wechselnde Anzahl von Sängerinnen. Eine, Selina hat sich gerade verabschiedet, die macht jetzt ihre Solokarriere, dürfte auch ein Thema für euch sein. Album erscheint jetzt am Freitag zu Fuß.
Okay.
Und einer der schönsten Stimmen, die ich überhaupt jemals hören durfte. Es war mal so schön, wir haben mal Bandproben gemacht und dann hat Selina, die auch sehr gut Gitarre spielt, noch so ein bisschen abends, wir saßen bei mir zu Hause damals, hat sie ein bisschen Gitarre gespielt und gesungen und Rachel guckte sie so verträumt an und sagte so, wenn ich mal ganz viel Geld habe, musst du jeden Tag für mich singen. Das war echt süß. Also so eine Stimme. Schön. Die ist jetzt ausgestiegen und ist durch Christina ersetzt worden. Und dann suchen wir jetzt noch eine vierte Sängerin, weil ich möchte gerne wieder 4 Bläser, 4 Sängerinnen haben. Und dann gibt's halt eben die Schlagzeugerin, die Bassistin und mich zusammen, also zu 12. Was schön ist, weil der Dynamikumfang ist einfach echt groß. Du kennst das von deiner Band. Es gibt irgendwann gibt's keine Steigerung mehr. Wenn alle an sind, und du willst aber eigentlich noch im Refrain noch irgendwas dazu machen. Entweder du holst dir dann noch einen Synthi-Spieler dazu oder du machst es halt wie ich und sagst, okay, jetzt die Bläser.
Ja,
und
aber so, das ist auch super.
Das ist groß, das macht so Spaß.
Ja, so ein paar Gigs zum ersten Mal jetzt nach diesen ganzen Jahrzehnten mit so einem Bläsersatz gemacht und das ist so geil.
Das ist der Hammer. Das
haut dich so
um. Ja, es haut dich wirklich um. Ja, und jetzt noch irgendwie schlaue Arrangements zu schreiben, also auf dem Album sind sie schon sehr in ihrem Bläser-Ding gefangen. Also so wie ich es jetzt eingesetzt habe auf Faszination Weltraum, würde man sie halt typischerweise einsetzen, bis auf ein Lied Sommer, wo sie ein bisschen was anderes machen. Aber live ist nochmal was ganz anderes. Da sind sie wirklich dazu da. Sie gehen kaum noch von der Bühne. Das war am Anfang, kamen sie ab und zu mal für ein Lied und mittlerweile gehen sie ab und zu mal runter, weil es da gerade wirklich nicht passt. Aber ansonsten, du hast, wie gesagt, du hast einfach noch ein Register mehr, was du ziehen kannst. Und wenn es nur die Posaune ist, die kurz mal macht, ist echt großartig.
Wir machen auch nicht richtig Burp, aber wir haben Musik, die auch von dir mitgemacht wurde, aber jetzt musikalisch dann doch nochmal woanders liegt, nämlich Curtis Mayfield mit dem Klassiker Pusher Man. Das ist die Ich weiß gar nicht, ob man sowas heutzutage noch sagt. Die erste Single. Erste Single-Auskopplung oder die aktuelle Single vom Fahrenurlaub Racing Team Herz, Fragezeichen, verloren.
Ja.
Gibt es auch ein leicht schräges Video auch dazu?
Ja, du hast mir vorhin schon erzählt, dass du es gar nicht so schlimm fandst. Das heißt, du hast die unzensierte Version gesehen. Es gibt eine FSK 16 Version, die dürfen wir tatsächlich nur nachts zeigen.
Wie funktioniert denn sowas im Internet?
Ja, also es ist total klar, albern. Es geht, aber man geht davon aus, dass 12-Jährige nach 22 Uhr nicht mehr surfen.
Was jetzt nicht genau umgekehrt ist, weil tagsüber sind sie ja in der Schule. Also
bin ich der Gesetzgeber?
Ja, nee.
Es ist ziemlich absurd, aber der erste Schnitt war tatsächlich rabiat. Und zwar so rabiat, das muss ich jetzt mal zugeben, nennt mich Wimp, dass ich denke, wenn ich Kinder hätte, das müssten die jetzt nicht sehen. Das wäre echt verstörend. Und dann haben wir halt eine FSK, eine etwas lustigere Version geschnitten. FSK 0 oder 12 oder 8 oder keine Ahnung. Aber es gibt eben noch die andere, die böse.
Willst du es einfach ganz offen lassen oder willst du ein bisschen was drüber erzählen?
Norbert, der Videoregisseur, der mich auch wieder sterben lässt am Ende, so viel kann ich schon mal verraten, ist sehr grafisch geworden. Also er hat sich einfach inspirieren lassen vom Text und hat ihn aber wörtlich genommen. Also Herz verlieren heißt in diesem Fall, es wird amputiert.
Okay.
Ja. Und
ja, das reicht dann auch.
Ich glaube, das reicht. Ja. Mit Rippenspreizer und allem Zip und Zap.
Kann man sich dann auch vorstellen, wie die FSK 16 Variante aussieht in etwa. So, FSK oder künstlerische Zensur und so weiter, damit hast du ja ein bisschen Erfahrung, ist aber schon lange her.
Das ist lange her, ja.
Danach nochmal passiert, dass ihr irgendwie Probleme hattet und auf dem Index landetet?
Landeteten wir dann nicht mehr. Unter anderem, weil wir dann wussten, wie es geht. Also wenn dann irgendwas indexrelevant gewesen wäre, hätten wir es umformuliert. Weil irgendwann, das war ja keine Absicht damals, du weißt es ja, es kam halt irgendwie. Und es hat uns letzten Endes nach ein paar Jahren dann auch wirklich genützt, weil wir hatten dann halt so ein gewisses Image, so die Bösen. Aber da jetzt drauf rumzureiten, das wäre auch total langweilig gewesen. Also es interessiert mich einfach überhaupt nicht mehr, auf dem Index zu sein. Ich möchte gerne, also ich versuche schlaue Texte zu machen und wenn ich was sagen will, dann sage ich es nach wie vor. Aber ich verpacke es jetzt halt so, dass das den Index überhaupt nicht interessiert.
Na, ist es auch nicht so, dass ihr eine künstlerische Größe einfach auch seid und wo man dann vielleicht, damals kannten euch bestimmte Leute wahrscheinlich nicht?
Es gab den Versuch, vor 3 Jahren den Schundler-Song zu indizieren, ganz ernsthaft.
Ah, okay.
Weil wir würden ja zur Gewalt aufrufen. Ganz ernst. Ja. Und das wurde dann zum Glück, es gibt dann diese Anhörung vor diesem Komitee und es gab halt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es kam irgendwo aus dem Brandenburgischen, wo man sich dann auch fragt, ob es da vielleicht noch politische Motive gab, dass man uns indizieren wollte, von wegen, um uns mal als Böse hinzustellen. Und wir haben dann tatsächlich einen Anwalt hingeschickt, der gesagt hat, guckt euch mal das Umfeld an, dieses Album, auf dem der Song drauf ist. Und jetzt sagt mir ernsthaft, dass irgendjemand diesen Text nicht als ironisch versteht. Und dann wurde es tatsächlich durchgewunken von wegen, das ist Quatsch. Also das wurde abgeschmettert. Aber wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die denken, da muss man noch irgendwas verbieten können.
Irre, oder?
Ja, schon. Also wir haben offenbar nicht nur Freunde, was ja auch wieder cool ist.
Ja, es wäre ja auch schlimm, wenn...
Ja.
Anders wäre es schlimm. Ich meine, man muss immer, wenn man so diskutiert, es gibt ja manchmal so in unserer Generation die Diskussion so Hosen, Ärzte und so, sind die noch cool, sind die noch cool und so weiter. Und bei beiden Bands geht es mir so, dass es bestimmte Sachen gibt, weswegen ich nie was auf die kommen lassen würde, bei euch auch. Unter anderem, gibt es natürlich mehrere Faktoren, aber unter anderem, dass ihr den grandiosesten, finde ich, Song geschrieben habt, den es auf Deutsch gibt, gegen rechts.
Ja. Ja.
Also das ist einfach so auf den Punkt und da gibt es ja auch niemanden, der das bezweifelt.
Nee, genau.
Also außer vielleicht ein paar Rechten. Aber
ja, aber selbst die müssen ja zugeben, dass der echt gesessen hat. Das ist auch, wenn mich jemand fragt, so was denkst du, ist der wichtigste, immer noch, ist der wichtigste Song, an dem ich je mitschreiben durfte.
Absolut grandios auch.
Also was aber nicht heißt, dass auf dem neuen Album Faszination Weltraum nicht auch total wichtige Songs drauf sind.
Genau, da werden wir auch noch ein paar von hören. Erstmal hören wir Thin Lizzy, okay?
Sehr gut.
Weil auch
groß. Wichtig, auch ja. Sehr groß. Johnny the Fox meets Jimmy the Weed.
Farin Urlaub. Der Name scheint Programm zu sein. Vielleicht sind deshalb auch 6 Jahre vergangen seit seinem letzten Album Die Wahrheit übers Lügen. Der reiselustige Fotograf hat schon 2 Bildbände veröffentlicht und mag es auch mal monatelang nicht erreichbar zu sein. Gerade erschien mit Faszination Weltraum das erste Solo-Studio-Album seit 6 Jahren. Ab nächstem Mai ist er samt Racing-Team auf Tour unter dem Motto Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Doch jetzt ist Farin Urlaub erstmal zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit. jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12, jeden Montag ab 22 Uhr danach im Internet. Heute zu Gast mit...
Zu Gast mit?
Nee, warte mal. Ah, zu Gast mit. Ich fange nochmal von vorne an. Fahrin ist hier. So, das muss reichen. Ich schneide das natürlich nicht hinterher.
Alles gut.
Ich mache absichtlich so Fehler, weißt du, und dann sieht das hinterher so aus, als hätte man...
Das hätte mal Spaß gehabt und so. Zu Gast genau. Mit Fahrin Urlaub.
Ach, gleich kommt auch wieder ein toller Song, ja. Aber lass uns erstmal natürlich bei dir bleiben. Du musst dir wahrscheinlich öfter die Frage anhören, aber ich finde sie ja auch nicht ganz unberechtigt. Wann entscheidest du oder wie machst du das? Was ist ein Fahrin Urlaub Racing Team Song? Was ist ein Ärzte Song? Ist jetzt nicht die originellste Frage der Welt.
Aber ich ringe auch immer nach Worten. Ich glaube, das Beste, wie ich es beschreiben kann, ist, also jetzt, das ist eine reine Männerantwort. Für Frauen müsst ihr nur das Geschlecht umdrehen. Stell dir vor, also eine heterosexuelle Männerantwort, Mann. Stell dir vor, du gehst in eine Bar und da stehen drei Frauen und trotzdem gefällt dir eine davon. Und du weißt auch instinktiv welche. Und du kannst es aber nicht begründen, von wegen, ja, die hat 2 Zentimeter kürzere Haare oder irgendwie. Man spürt es einfach. Und so ist es mit den Songs. In dem Augenblick, wo mir eine Idee kommt, weiß ich schon, die ist für die Ärzte, die ist fürs Racing-Team.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das physikalisch nachvollziehbar irgendwie aufschreiben könnte. Warum, was, aber instinktiv ist es mir völlig klar. Und ich lag bisher, bei 3 Songs oder 4 Songs insgesamt in all den Jahren, die es jetzt das Racing-Team gibt, war ich mir nicht ganz sicher und habe dann den anderen beiden, meinen Ärzten, die erste Wahl gelassen. So, hier, da weiß ich nicht, wollt ihr den haben? Und dann hieß es manchmal so, nimm den mal für deine Mädels.
Naja, ich frage auch deshalb, weil Bela war ja auch vor ein paar Wochen hier. Und da ist es halt dann musikalisch einfach nochmal so eine andere Welt. Und er sagt ja dann auch ganz klar, ich möchte hier was ganz anderes machen und so. Und man hört schon natürlich auch bei dir Unterschiede, aber es ist jetzt nicht so weit weg wie musikalisch. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es vielleicht eher eine textliche Frage auch ist.
Die Frage habe ich irgendwann mal beantwortet mit, ja, es ist textlich so, die Ärzte sind allgemeingültiger und das Racing Team ist spezieller. Das ist aber nicht mehr so. Hm. Das hat sich auch gewandelt. Wie sich überhaupt meine Art zu texten so ein bisschen gewandelt hat, hoffe ich zumindest. Also es entwickelt sich weiter. Ich gehe mehr Experimente ein. Ich suche natürlich neue Themen. Wer tut das nicht als Textschreiber? Es gibt immer noch Lieder über Liebe, weil Liebe ist einfach das Thema, über das man am meisten Songs schreiben kann. Ich denke mal, 60% aller existierenden Lieder auf der Welt sind Liebeslieder.
Mindestens.
Okay, das war nicht hochgegriffen, aber also definitiv mehr als die Hälfte. Jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Ich weiß es nicht. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass das Racing-Team mehr rockt. Und die Songs, die ich dafür instinktiv schreibe, auch mehr rocken. Das heißt nicht, dass die Ärzte nicht rocken, um Himmels Willen, aber das Racing-Team rockt halt durchgehender.
Okay. Da hören wir einfach mal nochmal ein bisschen genauer hin. Ist ja auch egal, aber ich hat mich jetzt interessiert. Mhm. Aber hätte ja auch sagen können, dass du sagst, naja, die persönlichen Themen, die packe ich lieber dahin oder irgendwie sowas. Wir kommen gleich auch nochmal ein bisschen darauf zu sprechen, ob dein Reisen und dein Fotografieren auch, ob das irgendeinen Einfluss hat auf Musik, Texte.
Wollen wir jetzt drauf zu sprechen kommen? Jetzt, wo du schon mal angefangen hast.
Ich guck mal auf die Uhr. Ja, dann lass doch jetzt gleich machen.
Gut.
Sag mal, ja. Fahrin, hat eigentlich dein...
Hey, das ist eine gute Frage, die mir noch niemand gestellt hat.
Nein, also man kann das ja mal sagen, vielleicht für die, ist ja jetzt nicht so, dass jeder alles verfolgt, was du machst. Aber das Reisen ist ein ganz wichtiger Teil dessen, was du tust.
Meines Lebens einfach.
Deines Lebens. Und da ist die Fotografie dazugekommen vor wie vielen Jahren? 10?
Vor 8 Jahren fingst du an, richtig ernst zu werden und wird seitdem auch progressiv ernst. Und mehr, und ich mache mir immer mehr Gedanken und habe immer mehr Equipment. Wie das denn so ist, wenn ein Rockstar in den Kameraladen geht was kann die hier? Und bei der Fotografie ist es eher so, dass das mein anderes künstlerisches Standbein, klingt jetzt albern, mein anderer Modus, mich auszudrücken ist, weil es im Prinzip genau das Gegenteil ist vom Songwriting. Also beim Songwriting ist es so, ich fange an mit nichts, also es existiert nichts, was man hören kann. Und am Ende kommt aus meinem Kopf ein Lied raus, was dann für alle hörbar ist. Mhm. Bei der Fotografie ist es so, es existiert eine Realität, weil ich mache keine Studiofotografie, ich fotografiere Landschaften, Menschen, also Dinge, die schon da sind. Es existiert eine Realität und ich versuche mich ihr so zu nähern, dass ich hinterher ein zweidimensionales Abziehbild davon habe, was meinen Blick darauf klar macht. Mhm. Und das ist ein ganz anderer künstlerischer Prozess. Also er ist auch kreativ, aber er ist völlig anders, weil du hast halt schon was und du musst dich mit dem, was da ist, auseinandersetzen und kannst nichts aus dem Hut zaubern. Und das ist deswegen Es ist auch kreativ, aber es hat gar nichts mit dem Songwriting zu tun, weil es, wie gesagt, ganz anders ist. Die Reisen wiederum beeinflussen das Songwriting extrem, und zwar dadurch, dass ich viele Erlebnisse habe, auch verstörende, aber auf jeden Fall Erlebnisse, die mich beschäftigen, und das Gehirn fängt an zu arbeiten und wirft dann komischerweise, so wie beim Newtonschen Gesetz, wo dann die Wärme übrig bleibt, wenn irgendwas anderes sich bewegt, kommen halt Songs raus. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht zu genau ergründen, weil dann hört es vielleicht irgendwann auf, aber das ist wirklich so, durch die Bewegung, durch das, warum, wie ist das eigentlich, wie kann ich mir das erklären, oh, was war das denn jetzt? Und am Ende bleiben dann halt Songzeilen oder Texte oder Melodien übrig.
Interessant ist ja auch, dass der fotografische Prozess ja dann eher einsamer ist. Also das Songschreiben auch,
ja, würde ich sagen. Bei mir extrem einsam.
Aber trotzdem nachher die Umsetzung und so ist dann wieder so
sozial.
Dann sogar, ja. Demokratie mit dazu vielleicht. Aber ist das auch ein Teil dessen, dass du mit dieser Kamera, erstens ist was zwischen dir und dem, was du betrachtest? Was bei der Band ja auch nicht so ist, da steht ihr, da ist, gut, da ist auch was dazwischen.
Das Mikrofon, ja, aber ja. Ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon sehr direkt. Ich bin ja bei der Fotografie, da denke ich überhaupt nicht daran, dass sich das am Ende jemand mal anguckt. Das ist wirklich so, ich versuche, jetzt klingt es wieder total kitschig, ich versuche den Moment einzufangen oder halt das Gesicht einzufangen und so. Und das ist erstmal alles, was mich interessiert. Und dann ist wieder, so ähnlich wie in der Musik wiederum, das Auswahlkriterium ist einzig mein Geschmack.
Okay.
Also ich entscheide, ob ich ein Foto gut finde oder nicht. Auch wenn mir hinterher alle sagen, aber das ist doch gar nicht gut, ist egal. Für mich selber ist das gelungene Foto und das andere nicht. Und ja, deswegen, es ist schon ein solipsistischer Prozess.
Gibt es noch andere kreative Bereiche, wo du sagst, also irgendwann würde ich schon gerne mal...
Ich gebe zu, ich habe es versucht. Ich habe versucht, ein Buch zu schreiben. Zweimal in meinem Leben habe ich gesagt, okay, jetzt fängst du an. Einmal war ich noch sehr jung und war extrem beeindruckt von Tristram Shandy. Also ein Buch, was beginnt mit seinen Eltern und endet kurz vor der Geburt. Also vor der eigenen Geburt. Und das ist eine Autobiografie. Die Idee fand ich schon mal so sensationell. Und ich habe dann auch versucht, so ein Buch anzufangen, wo alles drin ist. 1000 Geschichten, also wo man völlig ausufert, und bin, glaube ich, so bis zum Ende des ersten Kapitels gekommen und hatte da ganz viel reingepackt und habe es dann einfach, war dann echt so müde und dachte so, oh puh, jetzt noch 20 so eine Kapitel, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich es viel später, also es mag vielleicht 10 Jahre her sein, habe ich es nochmal probiert. Auch so sehr ambitioniert und habe dann festgestellt, ich habe so viel gelesen mittlerweile und so viel gutes Zeug gelesen, dass das, was ich schreiben kann, so jämmerlich dagegen ist, dass ich es mich einfach nicht traue.
Ja, aber das müsste dir doch dann, also dann kann man ja gar nichts mehr machen.
Nee, bei der Musik habe ich das zum Beispiel nicht. Also okay. Ja, es gibt Musik, die ist viel großartiger.
Jetzt weiß ich nicht, vielleicht schreibst du ja tatsächlich auch nicht so toll. Also dann ist es einfach eine Selbsteinsicht.
Ich würde sagen, das ist es.
Okay.
Ich schreibe einfach nicht so toll. Also jede Formulierung, die dann originell war, konnte ich dann auch wieder herleiten. Ach ja, das ist von dem und so. Und dann war es einfach so, nee, also ich kann mir nichts genug Neues ausdenken. Also ich kann dem ganzen existierenden Literaturkorpus nichts hinzufügen, wo ich selber denke, das ist jetzt so wichtig, das muss raus. Deswegen, ich habe es probiert, zweimal, muss reichen.
Okay, ist ja auch eine schöne Kampagne, dann geil, kein Buch von
genau.
Ich meine, schreibt ja fast jeder inzwischen Bücher.
Ja, ich schreibe ja trotzdem Bücher. Ich habe ja so einen Mittelweg gefunden. Ich bringe ja Bildbände raus.
Ja, okay.
Von den Reisen. Da ist auch erstaunlich viel Text drin, wo ich dann auch echt irgendwie den Bleistift ziemlich zerkaue. So, jetzt muss ich jetzt noch eine Anekdote dazu erfinden. Oder nicht erfinden, sondern aufschreiben. Aber so das reine Buch, unbebildert, wird es von mir nicht geben. Ein Versprechen. Jubelt jemand da draußen?
Nicht mal nochmal biografisch oder so?
Ach nee, wisst ihr, da gibt es so viele und jeder hat was zu erzählen. Und ganz ehrlich, das, was die Leute da hören wollen würden, das würde ich niemals schreiben, weil das ist halt privat. Sowohl von mir als auch von anderen. Also ich würde niemand anders reinreiten. Und das, was mir wirklich nah am Herzen liegt, meine Reisen, das will keiner lesen.
Da wäre ich nicht so sicher. Aber was habe ich denn gesagt? Oh, jetzt die Sex Pistols. Natürlich.
Reiter!
Ebenfalls mitgebracht von Farin Urlaub, der hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick, Sergio Mendes.
Herrlich.
Wir haben jetzt gerade.
Opa, wunderbar.
Sag mal, gerade du hast ein schönes Stichwort geliefert. Privat.
Ja.
Das schätze ich an dir, an vielen anderen aber auch. Das gibt inzwischen schon so eine Riege von deutschsprachigen Künstlern, die es extrem gut geschafft haben, jahrzehntelang dafür zu sorgen, dass man ihnen privat nicht auf die Nüsse geht, oder?
Genau.
Steckt dahinter. Ist das eine besondere Kunst? Also man weiß über dich ja so gut wie gar nichts privat. Du hast vorhin gesagt, hätte ich Kinder, das ist dein Satz, da kann man rauslesen, du hast keine, aber wissen kann man es nicht. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht auf der Ebene, sondern...
Die Sache ist die, ich habe ganz, ganz am Anfang, wir reden von wirklich 1983 oder so, habe ich gedacht, man kann jemanden trauen in diesem Business. Mhm. Und jemanden heißt in diesem Fall durchaus Journalisten. Und bin dann musste bitter lernen, dass das nicht so ist und habe daraus sofort Schlüsse gezogen. Also traue ihnen gar nichts und erzähle ihnen auch gar nichts. Mhm. Und ab dann, alle Informationen, die es gab, waren gelogen oder manipuliert oder eben sind gar nicht erst geflossen. Erzähl mir was über deine Freundin, nein. Aber du musst mir, nein. Aber wieso denn nicht? Weil ich es nicht möchte. Ja, aber das ist wichtig für unsere Leser, ja, ist mir egal. Und irgendwann merkt man, dass die Welt dann nicht untergeht. Mhm. Und dann, ich bin halt einfach dabei geblieben, weil ich erstens tatsächlich finde, das Wort privat beinhaltet es, dass es nicht jeder wissen soll, weil sonst ist es eben nicht mehr privat, sonst ist es ein öffentliches Leben. Truman Show, gab es einen Film drüber, es gibt Leute, die werden dazu gezwungen. Es gibt aber vor allen Dingen Leute, die diesen Kompromiss offenbar gerne eingehen, weil sie dann halt die Aufmerksamkeit haben, die ihnen hilft, ihre Produkte zu verkaufen. Scheiß ich drauf? Darf ich das sagen?
Ich denke schon.
Dann verkaufe ich halt lieber weniger oder gar nichts, keine Ahnung, aber ich möchte nicht, dass man irgendwas über mich weiß, von dem ich nicht will, dass man es weiß. Also ja, ich habe irgendwann zugegeben, dass ich viel reise, war auch jetzt nicht so ein Geheimnis mit dem Künstlernamen, sage ich mal. Aber das ist es dann auch schon. Also es ist doch auch gar nicht relevant für das Werk.
Darauf wollte ich hinaus, dass ich eigentlich den Eindruck habe, dass dass das auch die Leute gar nicht so interessiert, wie manche Medien das uns weiß machen wollen.
Es ist ja so, wenn du über jemanden dann irgendwann mal was liest, dann willst du natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Aber ich sag mal, der erste Schritt geht da meines Erachtens oft von den Künstlern oder Stars oder was auch immer aus, die dann sagen, okay, das könnt ihr schreiben. Und dann, wenn man dann erstmal das Gefühl hat, oh, guck mal, an dessen Leben oder an deren Leben nehmen wir teil, Amy Winehouse zum Beispiel, dann will man natürlich auch dranbleiben. Ist ja so.
Dann ist es irgendwann so eine Soap, ja.
Genau. Und das hat mich alles nie interessiert. Und wie gesagt, zum Glück habe ich sehr, sehr früh gelernt, dass man da tatsächlich niemandem trauen kann. Und das heißt, ich rede mit niemandem.
Und wann wurde das doch dann auch einfach respektiert, oder?
Es gibt kaum noch Anfragen, ja. Also, und es ist ja jetzt auch nicht mehr interessant.
Außer von mir.
Ja, selbstverständlich. Also, pass auf, dir erzähle ich es jetzt, exklusiv. Farin packt aus.
Beim Thema Privatsphäre sind wir natürlich dann auch gleich bei den neuen Medien, sind bei dem, was wir so im Laufe des letzten Jahres alles erfahren haben, dass wir eigentlich sowieso die ganze Zeit komplett überwacht, kontrolliert, zumindest ausgewertet werden. Ist das was, was dich beschäftigt? Oder du bist ja jetzt nicht unbedingt derjenige, der täglich 18 Mal auf Facebook seinen Status updatet?
Ich bin nicht bei Facebook, ich bin überhaupt nicht an diesen sozialen Medien, beobachte das mit Sorge, aber das würde jetzt das Interview sprengen. Mhm. Man kann auch sagen, du bist einfach nur ein alter Anachronismus, würde ich sagen, ja, vielleicht, aber bin ich dann auch gerne. Ich beobachte das sehr mit Sorge, unter anderem, weil ich so viel reise. Und ich reise in Länder, wo man schon einiges daraus konstruieren könnte, wenn man meine Reiserouten mal so nachverfolgt. Und mir geht es einerseits ums Prinzip. Es hat verdammt nochmal weder den amerikanischen noch sonst irgendeinen Geheimdienst anzugehen, was ich in meiner Freizeit mache. Solange ich nicht irgendwie aktiv Bomben baue und sowas, sollen die mich gefälligst in Ruhe lassen. Jetzt sagt natürlich der Geheimdienst, aber das wissen wir nicht, das wissen wir nur, wenn wir nicht überwachen. Ich glaube, das Hauptproblem ist ein ganz anderes. Dass wir als Bürger glauben, dass es sowas wie eine Sicherheit geben kann. Und dass es Politiker gibt, die diese Lüge auch perpetuieren. Die sagen, wenn wir jetzt noch mehr Kameras anbringen und wenn wir jetzt überall von jedem Menschen auf der Welt die biometrischen Daten haben, dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Das ist totaler Blödsinn. Es kann immer was passieren und wir leben mit diesem Risiko in dem Augenblick, wo wir uns auf eine große, offene Gesellschaft einlassen. Und ich glaube, die Alternative wollen wir alle nicht mehr. Kleine Stämme, die sich gegenseitig bekriegen, ist auch keine Sicherheit. Es ist ein inhärentes Risiko in unserer Gesellschaft. Wobei lustigerweise, also nicht lustigerweise, das ist das Böse und zynisch, wenn ich das sage. Aber eine meiner Lieblingsanekdoten ist die Folge von 9/11, wo 3.600, irgendwie keine Ahnung, knapp 4.000 Leute gestorben sind in diesen Anschlägen, war ja, dass ganz viele Leute eine Weile nicht mehr geflogen sind in den Staaten. Und Statistiker, die ja bei sowas erbarmungslos sind, haben ausgerechnet, dass dadurch, dass mehr Leute das Auto genommen haben in dem Jahr danach, 30.000 Menschen mehr als sonst bei Autounfällen in Amerika umgekommen sind. So viel zur menschlichen Logik. Also wir haben Angst und beschäftigen uns nicht sachlich damit, weil Angst und Sachlichkeit passt halt nicht gut zusammen. So fing alles an.
Ja.
Bei mir wirklich.
Waren das die Beatles so?
Ja, der einzige Grund, warum ich halbwegs okay bin mit Harmoniegesängen, sind die Beatles, weil ich wirklich jede Stimme auf jedem Beatles-Album 10.000 Mal mitgesungen habe. Und irgendwann kriegt man ein Gespür dafür, was sie da gemacht haben.
Mich wundert ja, dass nicht viel mehr Bands Harmoniegesänge benutzen. Und zwar jetzt, also Kraftklub machen es auch viel. Aber das habt ihr ja so gut vorgemacht, finde ich, wie wichtig das sein kann und wie großartig das auch so einen Song hochheben kann.
Genau. Wenn
man plötzlich mal, ja. Das könnte man denken, vielleicht haben die anderen nicht zwei oder drei gute Sänger, aber das glaube ich eigentlich nicht.
Ganz ehrlich, es ist nicht so einfach, wie man denkt.
Nee,
also schwer. Mal so eine Harmonie zu machen, so eine zweite Stimme ist eine Sache, aber mal so richtig ein Chörchen aufgehen zu lassen, da musst du dir schon Gedanken machen. Hey. Und du brauchst ja doch jemanden mit so einer Kastratenstimme, wie ihr gesagt. Ha!
Ja, aber die kann man sich ja auch dazu mieten dann und dann hinterher vom Sampler kommen lassen. Also, da geht doch heutzutage alles.
Geht alles, ja. Macht auch ganz viel Spaß mit den Samplern.
Ich würde gerne nochmal mit dir übers Reisen reden. Und
sehr
zwar,
gerne.
Weil du vorhin auch gesagt hast, du erlebst da natürlich viele Dinge und du erlebst auch verstörende Dinge. Mhm. Also, was ich... Man reist ja, es gibt ja Leute, die reisen als Touristen, was ich auch völlig okay finde. Also die einfach mal eine andere Stadt sehen wollen und gucken sich dann die wichtigen oder die vermeintlich wichtigen Dinge in dieser Stadt an oder auch mal ein anderes Land und so. Mhm. Du reist aber schon so fast, also ist mein Eindruck von außen, so fast so Dokumentarreporter-mäßig eigentlich, oder?
Das ist es, das hängt jetzt sehr hoch. Aber mich interessiert halt weniger, wo ist das beste Hotel und wo ist der schönste Strand. Mich interessiert tatsächlich, auch wenn es jetzt wahrscheinlich pathetisch klingt, wie ist das Leben? Mhm. Und das Leben ist halt selten an dem Strand. Also es gibt wenige Strände auf der Welt, wo Einheimische hingehen, es sei denn zum Kacken, weil das Meer die Kacke wegspült. Mhm. Aber jetzt zum Schwimmen. Also, ja, es gibt so Gegenden, aber eher nicht in den ärmeren Ländern, weil das würde ja voraussetzen, dass man genug Zeit hat dafür. Wie gesagt, das interessiert mich also weniger, sondern das Leben. Wovon leben die Leute? Wie leben sie? Was sind die Konsequenzen von ihrem Handel? Also es gibt ganze Gegenden in Afrika, wo du Köhlerdörfer hast. Das war bestimmt eine gute Idee, als ihre Urgroßeltern damit angefangen haben, weil da war das eine bewaldete Gegend. Und jetzt sind diese Köhlerdörfer in Wüsten. Hm. Aber es sind immer noch Köhlerdörfer, weil sie haben quasi nie was anderes gelernt. Das heißt, jetzt gibt's Expeditionen, die mehrere Tage dauern, wo sie dann versuchen, so viel Holz wie möglich ranzuschleppen, ohne schwere Maschinen, sondern mit Eseln oder manchmal auch mit der Hand. Und dann wird halt geköhlert. Aber sie haben nie eins und eins zusammengezählt, von wegen, zerstören wir gerade unsere Existenz. So, das ist, sowas interessiert mich halt. Also diese Brüche zu sehen und die Fehler, die gemacht werden und vielleicht auch irgendwann mal was draus zu lernen.
Was würdest du sagen, nach deinen Reisen ist ein Land, in dem du den Eindruck hattest, die Leute sind verhältnismäßig glücklich?
Jetzt wird's total kitschig. Ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass in sehr, sehr vielen, lange nicht allen, das kommt auch immer noch auf kulturelle Unterschiede an und auf Bürgerkriege oder sowas, aber sagen wir mal, wenn ein Land länger keinen Bürgerkrieg hatte und keine Hungersnot herrschte, und die Leute aber sonst eher von Subsistenz, Ackerbau leben, also ich sag mal nicht über das neue iPhone nachdenken müssen, da gibt's sehr viele extrem in sich ruhende Menschen. Wie glücklich die jetzt sind auf irgendwelchen Indexes, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber das Gefühl, wie sie mit mir umgehen und wie sie das Schicksal meistern, das ist extrem beeindruckend. Hat aber bei mir noch nicht dazu geführt, dass ich jetzt so ein Luditenleben in Angriff nehmen möchte, wo ich alles weggebe.
Du hast jetzt aber gar keinen Kontinent genannt.
Nee, weil es ist nicht auf den Kontinent beschränkt. Okay. Es geht eher um andere Sachen. Es geht eher um die äußeren Faktoren. Also ich habe extrem glückliche Menschen getroffen in Asien, in Afrika, in Südamerika. Auch in Europa übrigens. Aber ich möchte jetzt nicht ein Kontinent oder ein Land nennen, weil dann kommt garantiert jemand und sagt, nee, also da sind sie nur wirklich gar nicht glücklich. Mhm. Ich kann nur über meine subjektiven Eindrücke reden und ich habe auch nicht mit jedem in dem Land gesprochen. Ein ganz schönes Beispiel bis zumindest voriges Jahr war Ghana, wo ich war, als der Krieg in der Elfenbeinküste gerade begann. Also oder respektive einen Monat bevor er ausgebrochen ist, war ich in der Gegend unterwegs. Und seitdem ging es Ghana Jahr für Jahr besser. Also erstmal diese ganz nackten Wirtschaftszahlen, also sie hatten ein unglaubliches Wachstum, sie hatten Stabilität, weil der Bürgerkrieg nicht übergegriffen ist und sie haben sogar, weil in der Elfenbeinküste kein Kakao mehr geerntet werden konnte, wurde quasi die Weltkakaoernte so ein bisschen mehr nach Ghana geschoben und der Wohlstand kam langsam, aber beharrlich und ich war dann noch zweimal später da und es war wirklich so, jemand, der vorher zu Fuß ging, hatte dann ein Fahrrad, jemand, der vorher ein Fahrrad hatte, hatte ein Moped, jemand, der vorher ein Moped hatte, hatte ein Auto. Die meisten hatten Fahrräder, aber immerhin. Und es war eine totale Euphorie und Zufriedenheit im Land. Das hat mich wirklich begeistert. Also vieles hat auch damit zu tun, wie geht's mir im Vergleich zu vor 10 Jahren.
Man könnte mit dir tatsächlich eine sehr viel längere Sendung machen oder ein paar Tage.
Ja, gleichfalls, danke.
Naja, das ist ja auch so ein bisschen, ich hoffe, ich klinge jetzt nicht despektierlich gegenüber jüngeren Menschen, aber es ist doch auch ein bisschen klar, dass jemand, der einfach mehr Zeit hatte, Dinge zu erleben, dass er dann auch ein bisschen mehr Geschichten mitbringt.
Und es hat natürlich noch einen Vorteil, dass wir ja doch relativ ähnlich sozialisiert wurden, zum Teil sogar gemeinsam. Mhm. Und deswegen sind ja ganz viele Sachen auch nonverbal klar, die man anderen Leuten erstmal lang und breit erklären muss.
Das stimmt.
Egal. Falls das Piano gerade schrecklich programmiert klang, das liegt daran, dass es schrecklich programmiert ist. Ich kann nicht Klavier spielen, also ich muss wirklich buchstäblich jeden einzelnen Ton mir überlegen und den irgendwie rhythmisch genau setzen und programmieren. Es ist ein Albtraum. Jetzt könnte man natürlich sagen, dann sei doch nicht so faul und lern's mal, aber es gibt halt so viele andere Sachen, die mich interessieren. Und auf dem neuen Album, also ich habe das seit dieser B-Seite jeden Tag kuscheln auch nicht mehr gemacht, so richtig mit dem Klavier, weil es einfach zu anstrengend ist. Aber es gibt ein Lied auf dem neuen Album AWG, das steht unoriginellerweise für Alles wird gut, aber mein Gott, das Hauptinstrument, was das Lied trägt, auch wieder ein Piano, das ich so versucht habe, ein bisschen im Boogie-Woogie-Stil, heißt das Boogie-Woogie, keine Ahnung, also zu spielen und geschaffelt und es ist so leicht verzerrt und so. Das ging etwas schneller, aber es hat immer noch einen ganzen Tag gedauert.
Warum lässt du das nicht ein Keyboard oder ein Keyboard drin spielen?
Weil ich wirklich... Ich sitze in meinem Übungsraum-Kellerstudio, wenn ich die Songs mache und da will ich wirklich niemanden sehen. Okay. Also es geht so weit, dass das Handy ist aus, der Computer ist aus, der wird dann abends kurz mal angemacht, weil so konsequent kann ich nicht sein. Aber so die ersten 12, 14 Stunden des Tages bin ich wirklich alleine mit der Musik. Da will ich niemanden haben. Mhm. Weil ein Keyboarder würde dann sagen, aber was hältst du denn davon, wenn ich, und dann bin ich schon wieder abgelenkt.
Okay.
Weißt du, und ich hätte noch eine andere Idee. Nein, es geht nicht um deine Idee, es geht um meine Idee.
Stattdessen programmierst du 3 Tage lang das.
Es war nur ein Tag, aber es war ein anstrengender Tag, aber am Ende war ich dann auch glücklich. Immer, weißt du, es ist egal, was du bist, Hauptsache es macht dich glücklich. Aber diese Phase mit mir alleine, die ist mir auch total wichtig. Also da erkämpfe ich mir die Lieder. Das geht auch richtig so, da gehe ich so an gesundheitliche Grenzen. Also es gibt Nahrungsentzug und so einfach, weil ich so beschäftigt bin mit der Musik und dann irgendwann nicht so, wann habe ich das letzte Mal was gegessen? Oh, gestern Abend, vielleicht sollte ich mal wieder. Mhm. Und das ist aber total wichtig, dass dieser Schaffensprozess nicht unterbrochen wird von irgendwas von außen. Deswegen, da igel ich mich total ein und bin wirklich ganz allein und das macht echt Spaß.
Ich habe eingangs, als wir angefangen haben, uns zu unterhalten für diese Sendung hier, habe ich gesagt, wenn man so von außen betrachtet, wirkst du immer wahnsinnig entspannt, auch jetzt. So. Mhm. Bist du so glücklich, wie man denkt?
Wenn die Leute wüssten, wie glücklich ich wirklich bin, würde ich wahrscheinlich Hassbriefe kriegen. wir leben ja in so einer Gesellschaft. Es ist schwer, das zu sagen. Ich muss aber auch gleich selber dazu sagen, zumindest ist das meine Sicht der Dinge, so gut, wie es mir geht, so viel Glück, wie ich bisher hatte. Und zwar nicht nur durch das Geld, was ich mit der Musik verdient habe, sondern auch bei Reisen, ich lebe noch und lauter Sachen. Wenn ich da nicht zufrieden und glücklich wäre, dann wäre irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Wenn ich Probleme habe, was ich natürlich auch habe, dann betrachte ich das nicht als Freibrief, irgendwie rumzujammern. Weil ich denke so, Alter, jetzt hast du mal ein Problem. Oh, weia, das haben andere Menschen jeden Tag 1000 Mal. Du hast jetzt irgendwie in diesem Jahr das zweite Problem. Mein Gott, man up, wie man im Englischen sagen würde. Und ich bin aber tatsächlich auch von alleine total optimistisch der Welt gegenüber positiv eingestellt. Und wenn dann auch noch so ganz viel gute Nachrichten immer kommen, so wie sagt man, a virtuous circle. Also,
und dann setzt ja wahrscheinlich dieses Kennenlernen von anderen Kulturen irgendwie auch alles nochmal in neue Perspektiven, oder?
Total.
Also ich denke ja immer so, wenn man sich so anguckt, irgendwie gerade, wir waren vorhin bei dem Arschloch-Song, irgendwie, ich denke ja so ganz viele Leute, die irgendwie vielleicht ein bisschen sehr eingeschränkten Weltblick haben, irgendwie, die müssen einfach mal so ein paar Jahre raus. Und dann mal ein bisschen.
Das wäre so schön.
Oder?
Das wäre so ein Heilmittel. Was ich auch denke, ist, die Leute, die so über ihr Leben hier klagen, die könnten sich ja auch mal andere Probleme angucken. Womit ich nicht sagen will, dass man hier keine Probleme haben kann. Ich kenne genug Leute.
Man kann sowas auch nicht immer relativieren, weil dein eigenes Problem ist immer das Größte und
genau,
das ist auch in Ordnung.
Aber und doch und trotzdem, wie ich es so gerne sage. Genau. Also Reisen hilft da schon und hilft mir auch noch dankbarer zu sein, dass wenn ich mal irgendwie mir einen Fuß schneide, dann gehe ich halt zum Arzt, bevor mir der Fuß abfällt, weil er halt infiziert ist und weil es niemanden gibt, der irgendwas dagegen tun kann. Kleine Sachen für uns, in anderen Ländern hängen da Leben und Tod oder eben das ganze Bein dran.
Bist du jemand, der politisch aufmerksam ist? Ja, ne?
Aufmerksam, aber nicht engagiert. Dazu bin ich zu frustriert und einerseits und auf der anderen Seite auch zu sehr davon überzeugt, dass ich echt zu doof bin. Also ich versuche Zusammenhänge zu verstehen, mache mir auch viele Gedanken darüber Und trotzdem verstehe ich längst nicht alles. Und mich dann hinzustellen und zu sagen, pass mal auf, ich erzähle euch jetzt mal, wie die Welt wirklich funktioniert, das wäre blöd. Es gibt Themen, die mir mehr am Herzen liegen als andere, weil ich sie halt auf Reisen gesehen habe. Eins der Themen, worüber ich ganz gerne rede, ist die europäische Migrationspolitik. Von wegen, ja, wir mauern uns ein, dann kann uns ja nichts passieren. Ich sag's mal auch wieder, es klingt pathetisch, aber ich war da, wo viele Menschen herkommen und wo es nichts gibt, wofür sich zu leben lohnt. Jetzt mal ganz ehrlich, würden wir in Europa, wenn es kein Wasser mehr gäbe, nichts mehr zu essen gäbe und wenn wir ständig Gefahr laufen würden, erschossen zu werden, würden wir ernsthaft hier ausharren? Nein, wir würden woanders hingehen, wo wir uns ein besseres Leben erhoffen. Und zu sagen, das sollen die aber nicht, geht so am Kern von aller Realität vorbei. Und wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, waren das auch immer die großen Migrationen. Wenn es irgendwo nicht mehr ging, ist die Menschheit aufgebrochen, woanders hingefahren. Und jetzt versucht man das aufzuhalten, einfach weil wir die besseren Waffen haben. Leute, das wird nichts. Weil jetzt kommen Tausende, Zehntausende, was ist denn, wenn Millionen kommen? Und die werden kommen. Und das ist so ein Thema, wo ich gerne der Mahner wäre. Auf der anderen Seite verstehe ich halt auch zu wenig von den Zusammenhängen. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, lass es uns doch so machen. Meine Mutter ist da schlauer als ich. Die sagt, in MacPom steht doch alles leer. Lass sie einfach dahin. Ja, das ist doch total geil. Sie hat echt recht. Da gibt es Felder, die liegen brach. Da gibt es ganze Dörfer, die sind leer. Lass sie doch dahin. Mein Gott, dann sollen sie halt, von mir aus haben sie andere Bräuche, aber dann haben sie halt einen Ort zum Leben, wo sie nicht verhungern. Nicht so, Mutter, du bist geil, du bist weiter als ich.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, dass du, ich kann das Gefühl natürlich total nachempfinden, weil man immer so denkt, naja, da gibt es Leute, die haben richtig Ahnung und ich weiß nur so ein bisschen, aber manchmal habe ich so den Eindruck, vielleicht gibt es welche, die behaupten, die haben mehr Ahnung, aber so die simpelsten Sachen, nämlich das, was du gerade gesagt hast, also nicht, dass das jetzt simpel war, aber so die Zusammenhänge, die müssten denen ja auch klar sein, sind sie aber scheinbar nicht.
Also zumindest wollen sie die uns nicht sagen, wahrscheinlich, weil wir dann zu viel Angst haben. Weil, das ist genau wie mit diesen, hatten wir vorhin mit den Terrorismusüberwachungskameras und den ganzen biometrischen Scheißdreck. Uns soll ja suggeriert werden, wenn wir das machen, dann seid ihr sicher. Und keiner stellt sich hin und sagt, wir machen das zwar, aber ehrlich gesagt tappen wir genauso im Dunkeln, wenn es das nächste Mal hochgeht. Traut sich keiner. Weil dann gibt es einen anderen Politiker, der sagt, nö, also wenn ich dran wäre, dann würde uns nichts passieren, dann wird halt der gewählt. Weil die Menschen wollen das nicht. Sie wollen die Gewissheit, dass alles gut ist, gut wird oder gut bleibt. Vor allen Dingen gut bleibt bei uns, weil bei uns ist ja ziemlich vieles gut, was sowas angeht. Ja, und wie gesagt, ich könnte kein Politiker werden. Ich würde am ersten Tag mich so in Rage reden, dass ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriege.
Vielleicht wäre es gut.
Danke.
Nicht, aber ich wollte dich
Vielleicht
jetzt auch
gut,
nicht...
Vielleicht wäre es gut, wenn ich einen Herzinfarkt kriegen würde.
Nein, danke, Johnny. Nein, wenn du nicht in Rage reden würdest. Mann. So können wir die Sendung nicht aufhören lassen.
Das war der Spreeblick.
Du hast mal schon Verstand, Freundchen. Dann, nee, komm. Ich meinte in Rage reden.
Das ja, ist ich ja, weiß
das
doch,
ist was, ja was, was einem fehlt ja. auch, oder? Dass mal jemand so ein bisschen emotionaler ist und nicht alles vorher abgekaspert hat, was er da
wie gesagt, aber erzählt. Ich hab zu viel Respekt vor dem Ganzen, was ich nicht weiß. Vor den Zusammenhängen, die ich nicht verstehe. Also es gibt, um nur ein Beispiel zu nennen, es gab Sachen, die ich für eine gute Idee hielt, in Sachen nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern wir haben hier Essen, was wir wegschmeißen wollen. Wir haben Leute da unten heißt jetzt irgendwie im Sahel, die Hunger haben. 1+1 zusammengezählt, wir schicken unsere überzähligen Sachen da runter. Dachte ich am Anfang auch, super Idee, bis ich dann runtergefahren bin und gesehen habe, was passiert. Die Sachen sind auf dem Markt, kosten nichts. Die Bauern können ihre Sachen nicht mehr loswerden, weil die würden ja was kosten, sie würden ihre Arbeit bezahlt haben. Das ist ja nicht nur Müll und Überfluss. Und lassen dann natürlich dann ihre Felder brach liegen, wodurch der Grundwasserspiegel noch mehr sinkt und die Armut und die Not und die Hungersnot noch größer werden. Im Englischen sagt man so schön, the law of unintended consequences. Und bevor ich das alles nicht durchschaue, würde ich mich ernsthaft nicht trauen, mich hinzustellen zu sagen, es muss anders werden und zwar so, weil ich weiß es nicht.
Dann bleibt er auf der Bühne stehen, mach laute Musik,
genau.
Mach gute Songs.
Bleibt bei seinen Leisten, der Olle Schuster.
Und erzähl mal, wo ihr das jetzt tun werdet mit dem Racing-Team.
Nächstes Jahr sind wir viel auf Tour. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit-Tour. Es gibt einen Hasen auf dem Ticket, von daher besorgt euch bitte Hard-Tickets. Und wir sind ab Mai unterwegs und wenn alles gut läuft, spielen wir sogar in der Wuhlheide.
Oha. Sehr, sehr schön. Und dann gibt es ja auch noch diese, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, diese merkwürdige Abkürzung Ford für Fahren, Urlaub,
Racing Team.
Gibt es das schon lange oder ist das jetzt was Neues?
Nö, das hieß schon ewig so. Okay. Und jetzt haben wir gerade eine Ford-Tour hinter uns gebracht. Wir haben gespielt in Schweinfurt, Steinfurt, Frankfurt an der Oder, Frankfurt am Main, Erfurt und Klagenfurt. Es war herrlich. klein, laut, schmutzig und heiß.
Dadurch nicht in Berlin, aber dann nächstes Jahr vielleicht sogar in der Wuhlheide. Vielen, vielen Dank.
Ich danke, dass ich hier sein durfte. Ein bisschen Arschkriechen muss sein. Ja.
Ja, können wir gegenseitig gleich noch machen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Tschüss.